Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Der Winter kommt und Corona ist immer noch da. Im Moment ist die Situation so, die Zahl der Neuinfektionen steigt. Inzidenz liegt heute bei knapp 170 und ist damit etwas höher als bei der sogenannten dritten Welle im Frühjahr. Und in den Krankenhäusern wird die Sorge größer und größer, dass die Intensivstationen überlastet werden könnten. Wie soll das weitergehen mit uns und dem Winter und Corona? Bund und Länder haben sich heute auf ein paar Punkte geeinigt, die GesundheitsministerInnen, um diese vierte Welle zu brechen. Und dazu gehören auch die Booster-Impfungen. Und zwar für alle, bei denen 6 Monate nach der Impfung vorbei sind. Boostern bringt was, sagt Immunologe Carsten Watzel.
Auch die Weitergabe des Virus wird dadurch deutlich reduziert. Und deshalb hat das dann auch nicht nur einen Einfluss auf meinen persönlichen Schutz, sondern auch auf das gesamte Infektionsgeschehen.
Ausführliches Gespräch heute bei uns im frischen Podcast vom Update am 5. November. Es geht außerdem auch noch um intelligente Hunde. Boah, okay. Was heißt denn das eigentlich? Also, ist intelligent, wenn die alle Kommandos befolgen oder was? Nee, das sagt Hundetrainerin Susanne Kautz. Für sie definiert sich Intelligenz bei Hunden anders.
Ich habe einen Tierschutzhund gehabt, der konnte verschiedene Arten von Riegeln öffnen. Der wusste auch, dass man Türen ziehen oder drücken oder zur Seite schieben muss. Das habe ich dem nicht beigebracht. Der konnte das.
Ja.
Und für mich war dieser Hund sehr intelligent, weil der immer zu seinem Vorteil Lösungen gefunden hat.
Das alles in dieser halben Stunde Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Bund und Länder haben sich heute darauf geeinigt, dass es im Prinzip für alle Booster-Impfungen geben soll nach 6 Monaten. Natürlich vor allem für ältere oder andere gefährdete Gruppen, aber der Rest darf auch, soll sogar, sagt der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.
Boostern nach 6 Monaten sollte die Regel werden, nicht die Ausnahme.
Dazu gab es noch weitere Beschlüsse, wie es weitergehen kann. Und darüber konnte ich sprechen mit dem Immunologen Carsten Watzel von der TU Dortmund. Herr Watzel, Boosterimpfung im Prinzip für alle nach 6 Monaten. Kann das diese vierte Welle brechen?
Wahrscheinlich schon, denn was die Boosterimpfung ja macht, ist, sie stellt jetzt nicht nur den Zustand wieder her, wie ich ihn nach der zweiten Impfung hatte, sondern sie verstärkt meine Abwehrkräfte. Also nach der dritten Impfung bin ich nicht nur besser geschützt, sondern auch effektiver geschützt und auch langanhaltender geschützt im Vergleich zu kurz nach der zweiten Impfung. Und auch die Weitergabe des Virus wird dadurch deutlich reduziert. Und deshalb hat das dann auch nicht nur einen Einfluss auf meinen persönlichen Schutz, sondern auch auf das gesamte Infektionsgeschehen.
Das heißt, wir könnten damit auch weiter runterkommen, zum Beispiel von den im Moment ja erhöhten Inzidenzen?
Richtig. Und da nehmen wir uns Israel als Vorbild. Die waren nämlich bei der Impfkampagne ganz ähnlich wie wir, sind nämlich auch bei ungefähr 70% stecken geblieben. Das heißt, sie haben auch noch einen großen Teil der Bevölkerung, der noch gar nicht geimpft ist. Und die Infektionen in diesen Ungeimpften haben denen ja auch vor wenigen Wochen die letzte Welle beschert. Und die haben sich da rausgeimpft, indem sie dann alle Leute nochmal geboostert haben. Und dann konnte man sehr schön sehen, dass in den Altersgruppen, wo dann gerade der Booster gegeben wurde, auch die Inzidenzen runtergegangen sind. Und das ist letztendlich auch die Hoffnung für Deutschland, weil wir da eine ganz ähnliche Situation haben. Natürlich wäre es hilfreicher, wenn wir auch noch die Leute erreichen würden mit einer Impfung, die noch gar nicht geimpft sind. Aber wir können ja beides tun, boostern und immer noch Leute überzeugen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Sie gehen also davon aus, das könnte dann funktionieren, dass man darüber auch die Inzidenz in den Griff bekommt? Oder geht es vielmehr auch darum, dass die Krankenhäuser eben nicht überlastet werden? Das ist ja auch immer wieder ein wichtiger Aspekt in dieser ganzen Debatte.
Das hängt natürlich beides zusammen. Also natürlich ist es jetzt erstmal viel wichtiger, dass wir alle Leute über 60 mit der Boosterimpfung versehen, gerade wenn ihre Impfung schon 6 Monate her sind. Und das waren ja auch die Leute, die wir als erstes geimpft haben, weil in dieser Altersgruppe haben wir die größte Chance, mit der Impfung dann die schweren Verläufe zu verhindern. Aber mein Immunschutz ist ja nur ein Teil, der bedingt, ob ich mich infiziere oder nicht. Der andere Teil ist ja, wie stark das Virus verbreitet ist. Das heißt, wenn ich dann auch die Jüngeren impfe und damit die Inzidenzen senke, schütze ich indirekt natürlich auch die Älteren, gerade auch die, die vielleicht noch nicht geimpft sind. Und von daher trägt beides sicherlich zu einer Reduzierung der Krankenhausaufenthalte bei.
Lassen Sie uns noch auf ein paar weitere Punkte gucken, die Gesundheitsminister heute vereinbart haben. Also 3G soll besser kontrolliert werden und wo die Zahlen deutlich zu hoch sind, da soll 2G kommen können, zum Beispiel jetzt in Sachsen. Ist diese, ja, diese Optionenlösung, ist die gut? Also da, wo die Zahlen hoch sind, da darf man das machen?
Wir sehen ja aktuell, dass gerade in den Bundesländern, die eine vergleichsweise niedrige Impfquote haben, wir sehr hohe Inzidenzen haben und andererseits in Bundesländern, wo die Impfquote sehr hoch ist, die Inzidenzen noch einigermaßen niedrig sind. Das heißt, das hängt schon mit der Impfquote zusammen und bedeutet halt einfach auch, dass sich aktuell eher die Ungeimpften infizieren und die dann auch natürlich noch ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Das heißt, dieses hohe Infektionsrisiko und auch Erkrankungsrisiko bei den Ungeimpften, das kriege ich ja nicht durch einen Test beseitigt, sondern da hilft es dann irgendwann nur noch, wenn ich diese Leute von Veranstaltungen in Innenräumen ausschließe, wo sie halt diesem Infektionsrisiko ausgesetzt wären. Das heißt, ich müsste dann auf 2G gehen, nicht um die Nicht-Geimpften zu bestrafen, sondern um sie mehr oder weniger vor sich selber zu schützen. Und wenn wir das Infektionsrisiko der Ungeimpften halt reduzieren, indem wir sie von solchen Bereichen fernhalten, dann ist halt allen damit auch geholfen.
Lassen Sie uns noch auf einen weiteren Punkt eingehen. Aus dieser Vereinbarung heute, wer in ein Pflegeheim will, egal ob jetzt zu Besuch oder zur Arbeit, der muss sich testen lassen, egal ob genesen, geimpft oder ungeimpft. Wäre das auch ein Modell für weitere Orte, zum Beispiel für größere Veranstaltungen, um eben auf Nummer sicher zu gehen, oder wäre das übertrieben?
Also in dem Pflegeheim macht das absolut Sinn, weil wir wissen ja mittlerweile auch, dass ein Geimpfter sich durchaus auch infizieren kann und auch das Virus weitergeben kann. Und es gab ja schon immer die Anweisung vom Robert-Koch-Institut, dass auch ein Geimpfter, wenn er Symptome hat, sich testen lassen soll. Aber hier, wenn wir jetzt konsequent jeden wirklich testen, dann kann das nur zur Sicherheit in dem Pflegeheim beitragen. Bei größeren Veranstaltungen muss man gucken, wirklich was für ein Publikum da ist. Weil letztendlich, selbst wenn ein Geimpfter dort angesteckt wäre, infektiös wäre, wenn alle drumherum ja auch geimpft sind, dann ist deren Risiko, sich anzustecken und einen schweren Verlauf zu haben, ja immer noch sehr gering. Das heißt, da muss man gucken. Also bei 2G-Veranstaltungen könnte ich auch ohne Test wegkommen. Natürlich kann ich sicher machen, wenn ich dann auch noch alle teste. Aber so weit müssen wir im Moment zumindest noch nicht gehen.
Was ist denn Ihre Einschätzung, Herr Watzel? Sind wir gut vorbereitet für den Winter oder fehlt noch was?
Im Vergleich zu letzten Winter haben wir die Impfung und die können ganz stark helfen. Und wir wissen auch, wie verschiedene Maßnahmen wirken. Wir müssen sie jetzt nur noch mal konsequent anwenden. Also deshalb war ich heute ehrlich gesagt auch ein bisschen enttäuscht, dass man einfach nur gesagt hat, ja, wir müssen die Verbreitung des Virus jetzt reduzieren. Aber ganz konkret ist man ja da wieder nicht geworden. Also sprich, in Ländern wie Sachsen, wo die Impfquote sehr niedrig ist, muss man natürlich ganz andere Maßnahmen ergreifen wie in Bremen, wo die Impfquote 20% höher liegt. Mhm. Also es muss schon regional unterschiedlich sein. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man schon gleich klar sagt, ab einer Inzidenz von 300 ist 2G verpflichtend oder irgendetwas. Dann hätten auch die Leute ganz klar gewusst, wo sie dran sind. Und dann hätte man nicht wieder warten müssen, welches Bundesland bei welcher Inzidenz oder Krankenhausbelegung jetzt schon die Notbremse zieht.
Den Rundumblick über den Corona-Winter vom Immunologen Carsten Watzel. Danke fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
We say no more blah blah blah, no more exploitation of people and nature and the planet.
Kein bla 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 mehr, fordert Greta Thunberg. Bitte keine Menschen mehr ausbeuten, die Natur und den Planeten auch nicht. Die schwedische Klimaaktivistin ist ja schon eine ganze Woche in Glasgow und mit ihr viele andere DemonstrantInnen, die den Weltklimagipfel kritisch begleiten. Tausende waren heute dabei auf der Fridays for Future Demo in Glasgow, um von den GipfelteilnehmerInnen mehr konkrete Maßnahmen zum weltweiten Klimaschutz zu fordern. Georg Ehring ist unser Reporter in Glasgow, der begleitet die Weltklimakonferenz für uns. Georg, diese Demo, was haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn gefordert?
Ja, kein Blablabla mehr ist schon eine gute Zusammenfassung. Sie fordern ernsthaften Klimaschutz. Greta Thunberg nannte die COP26, also die Klimakonferenz, schon jetzt einen Fehlschlag. Ein Greenwashing-Festival des globalen Nordens und eine zweiwöchige Feier des Business as usual. Das sind sehr harte Urteile, aber die bisherigen Klimakonferenzen haben ja auch noch keine Wende gebracht. Die Forderungen gehen teilweise über das Klima im engeren Sinne hinaus. Systemwechsel ist davon zu lesen und Gerechtigkeit für den globalen Süden, wobei letzteres ja auch ein wichtiges Klimathema ist, was hier auf der Konferenz selber auch eine Rolle spielt.
Was ist denn dein Eindruck jetzt bei dieser Konferenz? Gibt es da Fortschritte beim Klimaschutz? Kannst du das nach einer knappen Woche schon irgendwo absehen oder ablesen?
Ja, mein Eindruck ist schon ein anderer, als bei die Fridays for Future auf ihrer Demo vermitteln. Es passiert deutlich mehr als erwartet, weniger bei den nationalen Klimazielen. Da hat Indien ein vielbeachtetes Klimaziel vorgelegt, als bei Themen, die am Rande oder im Rahmen dieser Klimakonferenz behandelt werden. Es gibt eine Einigung vieler Staaten über die Verringerung des Methanausstieges. Es gibt eine sehr vielbeachtete Selbstverpflichtung zum Kohleausstieg mit 190 Teilnehmern, also Länder und Regionen. Städte, Firmen und so weiter. Es gibt eine Gruppe von Staaten und Unternehmen und Banken, die internationale Öl- und Gasfinanzierung nicht mehr machen wollen. Da kann eine Dynamik weg von der Kohle begonnen haben, die schwer zu quantifizieren ist. Die Schätzungen sind sehr unterschiedlich, aber die durchaus einen Schwung entwickelt. Wichtige Länder stehen allerdings noch abseits, China zum Beispiel, aber die werden durch eine aufkommende Dynamik, wenn sie sich denn entwickeln sollte, wirklich unter Druck gesetzt.
Was ist denn mit den Klimazielen des Pariser Abkommens? Kommt man denen näher?
Das ist die große Frage. Jakob Werkmann, ein Unterhändler der Europäischen Union, hat gesagt, die 2,7 Grad, die sozusagen vorher auf der Anzeigetafel stehen, mit Riesenabweichung zum 1,5 Grad-Ziel, da sieht er noch keine große Abweichung. Das UN-Klimasekretariat hat heute oder gestern Abend auch eine Analyse veröffentlicht, die da in der Hinsicht etwas pessimistischer stimmt. Aber diese ganzen Selbstverpflichtungen mit der Kohle, die sind da noch nicht drin. Und Fatih Birol, der Chef der Internationalen Energieagentur, kam auf nur noch 1,8 Grad Erwärmung. Das wäre schon fast das Pariser Klimaziel. Also da gibt es ganz viele verschiedene Schätzungen. Und ich glaube, wenn man nach der Klimakonferenz das Kleingedruckte nochmal in Ruhe analysiert und sieht, was die Länder auch tatsächlich daraus machen, dann kann man sagen, ob es wirklich eine Wende war oder nicht.
Also deine Einschätzung, Georg, ist, der Klimaschutz bekommt schon etwas Schwung, auch auf dieser Konferenz. Was hat das mit der Klimabewegung der letzten Jahre zu tun?
Ja, ich habe schon den Eindruck, dass er Schwung bekommt und das hat mit der Klimabewegung der letzten Jahre eine ganze Menge zu tun. Nach meinem Eindruck haben die sehr viel angestoßen. Die Forderung des Pariser Abkommens einzuhalten hat sehr viele Menschen mobilisiert. Die Wirtschaft reagiert ja auf Trends und dieser Trend ist schon von Fridays for Future zumindest mitgesetzt worden. Nicht als einzige Ursache, was ich immer auch besonders wichtig finde, ist, dass die Kosten für erneuerbare Energien so stark sinken, dass sie eigentlich auch wirtschaftlich konkurrenzlos sind langsam.
Georg Ehring, live für uns von der Weltklimakonferenz in Glasgow. Danke dir, Georg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sitz, Platz, leg dich hin, dreh dich im Kreis, bring das Stöckchen, lauf zickzack. Ist ein Hund intelligent, wenn er all diese Kommandos umsetzen kann? Da gehen die Meinungen auseinander. Es gibt ForscherInnen, die sagen zum Beispiel, ein Hund ist intelligent, wenn er viele verschiedene Kommandos und Begriffe lernen und die sich auch merken kann. Genau dazu haben vor kurzem Verhaltensbiologen auch geforscht an der Uni Budapest. Vor allem Border Collies haben dabei wohl besonders gut abgeschnitten. Also das sind die schönen wuscheligen Hunde, die gezüchtet worden sind, um zum Beispiel Schafsherden zu hüten. Und dazu würden wir jetzt gerne mehr wissen zur Intelligenz von Hunden. Und ich habe nachgefragt bei Susanne Kautz, die ist Hundetrainerin aus Köln. Susanne, ich weiß ja schon vorab von dir, dass du da eine andere Meinung hast. Also findest du Border Collies, weil die eben so viel können, findest du die intelligent? Eigentlich ja nicht so, ne?
Nee, also intelligent finde ich sie nicht. Sie sind halt leicht trainierbar, weil sie sich das alles merken können und sehr gerne halt mit den Menschen zusammenarbeiten.
Okay, aber man kann jetzt nicht daraus ableiten, dass der Border Collie irgendwie dumm ist. Das wäre auch ungerecht dem Tier gegenüber, ne?
Nein. Also der ist nicht dumm. Er versteht natürlich auch sehr schnell. Also er ist ja drauf gezüchtet, eng mit den Menschen zusammenzuarbeiten, auf Körpersprache zu achten, seinen Job natürlich zu machen und sehr genau zuzuhören. Also natürlich ist er nicht dumm, aber welcher Hund ist schon dumm? Also jeder hat ja eine besondere Fähigkeit und dafür ist er ja mal selektiert worden.
Okay, also der Border Collie kann eben sehr schnell Dinge umsetzen, er kann sich gut Sachen merken, aber wann oder nach deiner Definition dann eben, wann ist denn dann ein Hund intelligent?
Für mich sind Hunde intelligent, wenn sie lösungsorientiert handeln. Und lösungsorientiert heißt nicht unbedingt das, was wir so uns vorstellen. Also ich hatte einen Australian Shepherd Mischling, der konnte auch 100.000 Kommandos, mit dem habe ich Agi gemacht, Dummyarbeit, also alles mögliche, Fährtenarbeit, Mantraining, alles. Wenn ich dem aber einen Ball auf die andere Seite des Zauns geworfen habe, und der Hund musste jetzt von mir weg, hinten einmal ums Grundstück rum und auf der anderen Seite den Ball holen, war der überfordert. Der hat diesen Ball gesehen und hat da gestanden und gesagt, ja, da ist der Ball, aber ich komme da nicht hin. Und dann hatte ich einen Malinois, der konnte deutlich weniger Kommandos, der hat das sofort verstanden. Das heißt, für den war die Lösung, okay, Ball auf der anderen Seite, ich muss einmal ums komplette Grundstück, hinten einmal rum, den Ball holen und wieder zurück. Das ist meiner Ansicht nach zum Beispiel auch eine Form von Intelligenz.
Und warum kann der eine Hund das und warum kann der andere es nicht? Woran liegt das?
Puh, also das kann ich so nicht sagen. Jeder Hund hat ja eine eigene Geschichte oder ist für was anderes mal gezüchtet worden. Jagdhunde können sehr, sehr gut Fährten auseinanderhalten zum Beispiel, was vielleicht ein Border Collie gar nicht so gut kann. Oder was ich immer feststelle, Hunde, die bei uns groß geworden sind, werden von Anfang an erzogen und nicht zur Selbstständigkeit erzogen, sondern sollen ja Kommandos befolgen, genau wie du am Anfang gesagt hast. Mhm. Und wenn ich jetzt hier die vielen Tierschutzhunde mir anschaue, die selber Entscheidungen treffen mussten. Das heißt, sie haben auf der Straße gelebt oder in großen Rudeln gelebt. Die haben eine ganz andere Form von Intelligenz und für mich eine problemlösende Intelligenz. Das heißt, wie kriege ich diesen Mülleimerdeckel auf? Wie komme ich über eine Mauer, über einen Zaun? Wie kann ich Türen öffnen? Ich habe einen Tierschutzhund gehabt, der konnte verschiedene Arten von Riegeln öffnen. Der wusste auch, dass man Türen ziehen oder drücken oder zur Seite schieben muss. Das habe ich dem nicht beigebracht. Der konnte das.
Ja.
Und für mich war dieser Hund sehr intelligent, weil der immer zu seinem Vorteil Lösungen gefunden hat.
Also auch dann, so wie du das beschreibst, ja sehr selbstständige Hunde, die irgendwie verstanden haben, ah okay, wenn ich da jetzt drankommen will, dann muss ich mir eben irgendwas überlegen. Wie gehe ich denn dann am besten damit um? Hast du ein paar Tipps?
Ja, auf einer Kooperationsbasis. Also ich habe meinen Hund, der halt sehr selbstständig Entscheidungen getroffen hat, beigebracht, dass es klug ist, mit mir zusammen Dinge zu tun. Also es macht Sinn, zu mir zu kommen, wenn ich rufe. Weil das kann ich jetzt über materielle Dinge machen oder über Futter machen oder über Aufmerksamkeit. Also ich biete dem Hund eine Kooperation an, gar nicht über Druck, sondern mit mir zusammen ist es schön oder mit mir zusammen haben wir Spaß oder so, dass der Hund sagt, okay, du bietest mir eine tolle Alternative. Also das ist noch schöner, als wenn ich selbstständig jetzt hier Dinge tue.
Wann sind Hunde intelligent? Ich habe darüber gesprochen mit Susanne Kautz, die ist Hundetrainerin. Danke.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es geht um den Klimaschutz. Da scheint es zu haken, vor allem aus grüner Sicht.
Man kann nicht auf einem Sondierungspapier nur Fortschritt draufschreiben und in der Sache wird sich nicht viel ändern. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir wirklich in diesen Koalitionsgesprächen jetzt auch sagen, was sind die entscheidenden Stellschrauben, die wir dann mit einer neuen Regierung im nächsten Jahr direkt anpacken. Da sind wir aus unserer Sicht noch nicht so weit, dass wir sagen können, okay, in ein paar Wochen können wir einen Deckel drauf machen.
Annalena Baerbock, die Co-Chefin der Grünen, heute im rbb-Inforadio. Bis jetzt ist ja kaum irgendwas rausgekommen, keine Details, die rausgegeben wurden aus den Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP. Dass es Differenzen geben würde in zentralen Punkten, das war kein Geheimnis. Trotzdem konnte man bisher noch nichts Offizielles dazu hören. Wir haben uns all das einordnen lassen heute von Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, Klimaschutz scheint also ein zentraler Punkt zu sein aus Sicht der Grünen. Woran hakt es denn?
Naja, dass im Sondierungspapier schlichtweg noch nicht genügend drinsteht und dass jetzt offenbar in den Verhandlungen auch nicht genügend an klimapolitischen Maßnahmen vor allem durchkommt. Im Sondierungspapier ist ja die Rede vom 1,5 Grad, auf den man sich verpflichten will, aber bei solchen Zielen ist immer die Frage, wie will man denn da hinkommen, und das ist jetzt eben die große Frage. Um vielleicht aber direkt auch ein bisschen Druck aus dem Kessel zu nehmen. Das ist jetzt nicht so, dass sich die Grünen da hinstellen und sagen, so hier muss es anders, da läuft es schlecht, bei dem Projekt hindern die anderen Parteien uns. Es läuft ein bisschen subtiler, als wenn jetzt keine Details ausgeplaudert, weil man sich da eben auf die Vertraulichkeit zurückzieht. Aber du hast ja eben Annalena Baerbock schon eingespielt. Die hat halt eben im rbb-Inforadio ziemlich deutlich gemacht, dass es so im Moment noch nicht reicht. Und es gibt ansonsten auch diverse öffentliche Auftritte. Gestern zum Beispiel der Verkehrsminister von Baden-Württemberg hat einen Vortrag gehalten in der Landesvertretung von Baden-Württemberg. Und Winfried Herrmann hat da nochmal eindringlich für Klimaschutz im Verkehrsbereich geworben. Ein Stichwort da sind ja die umweltschädlichen Subventionen. Haben wir in dieser Woche auch schon mal drüber gesprochen. Pendlerpauschale, Dieselprivileg, das sind solche Beispiele. Da müsste man, wenn man klimapolitisch denkt, eben auf jeden Fall dran. Aber die FDP zum Beispiel lehnt es halt immer noch ab.
Ja, dann lass uns doch noch mal gucken auf die beiden anderen Koalitionsparteien. Wie laufen denn die Verhandlungen aus Sicht eben dann von SPD und FDP?
Ja, auch da gilt natürlich weiterhin Vertraulichkeit und es stellt sich jetzt niemand dahin und gibt Daumen hoch oder Daumen runter. Man muss immer so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Von der FDP kommen ja immer wieder Äußerungen, vor allem mit Blick auf die Steuerpolitik. Diese Woche gab es ein großes Interview von Christian Lindner zum Thema Finanzen. Da hat er im Prinzip nochmal seine Standpunkte erläutert und das ist derzeit so die Herangehensweise in diesen Verhandlungen. Nicht über die Verhandlungen selbst sprechen, sondern die eigenen Standpunkte nochmal in der Öffentlichkeit erwähnen und denen damit Nachdruck verleihen. Und die FDP hat jetzt zum Beispiel schon mehrfach erwähnt, dass sie noch Handlungsspielraum beim Thema Steuererleichterungen sieht für kleine und mittlere Einkommen, was SPD und Grüne ja eigentlich schon abgehakt hatten, weil die FDP Steuererhöhungen für Gutverdienende ausgeschlossen hatte. Also da werden so ein paar Sachen schon in der Öffentlichkeit gespielt, aber wie gesagt, es macht jetzt keiner eine Bewertung von läuft total blöd oder hey, läuft total super.
Dann gehe ich noch mal kurz zurück zu den Grünen. Also bisher ist ja kaum eben was nach außen gedrungen, ja, aus diesen Verhandlungen. Macht es natürlich auch für uns Journalisten ListInnen nicht so einfach, dann eben Konkretes zu berichten. Aber trotzdem, warum gehen denn die Grünen deiner Einschätzung nach damit jetzt an die Öffentlichkeit? Also bei dem Punkt Klimaschutz, da hakt es noch.
Ja, ich glaube, sie müssen einfach nochmal ihrer Position ein bisschen Nachdruck verleihen. Und ich glaube, man kann schon sagen, die Grünen sind ja relativ schnell und leicht auf dieses Ampelbündnis eingeschwenkt. Und in den letzten Wochen dieses Wahlkampfs, da haben sie ja außerdem immer wieder ihre Nähe zur SPD betont. Insofern sind sie jetzt, glaube ich, einfach auch ein bisschen kurz gekommen in den bisherigen Verhandlungen. War ja klar, dass die FDP schwerer zu kriegen ist. Dementsprechend lesen auch viele das Sondierungspapier so ein bisschen FDP-lastig. Sagen inzwischen auch unter der Hand einige Grüne, das ist sehr FDP-lastig. Ist. Und da muss man jetzt zusehen, dass man einfach so ein bisschen Wucht kriegt für die Verhandlungen, um die eigenen Standpunkte tatsächlich durchzusetzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man deshalb jetzt eben auf den von mir beschriebenen Wegen ein bisschen die Öffentlichkeit sucht, um sich diese Wucht zu verschaffen.
Jetzt war ja ursprünglich geplant, dass die Koalition bis Anfang Dezember stehen soll und dann Olaf Scholz in der Nikolauswoche zum Kanzler gewählt wird. Was ist mit diesem Zeitplan? Wird er eingehalten werden können?
Also wenn du mich fragst, ja, ich gehe da schwer von aus. Grundsätzlich war ja die Idee, dass nächste Woche Mittwoch die 22 Arbeitsgruppen fertig sein sollen mit ihren Arbeitspapieren, die dann in die Schlussredaktion gehen der großen Verhandlungsgruppe, die das alles dann zu einem Koalitionsvertrag zusammenfasst, nachdem die strittigen Fragen geklärt sind, ob das jetzt genau der Mittwoch wird oder vielleicht der Donnerstag oder vielleicht auch der Freitag, weil Donnerstag ist Plenarsitzung, muss man halt mal gucken, macht den Kohl aber glaube ich auch nicht fett. Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die hat heute auch nochmal deutlich gemacht, sie rechnet damit, dass das alles hinhaut, zumindest zeitlich betrachtet. Und diese leichte Unzufriedenheit der Grünen, das sei halt in solchen Verhandlungen zwischendrin auch schlichtweg normal.
Ann-Kathrin, danke fürs Erklären.
Sehr gern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle werden sie gesucht. Krankenschwestern, AltenpflegerInnen, Leute, die Lastwagen fahren, Köchinnen und Köche, IT-ExpertInnen ja sowieso. Der Mangel an Fachkräften hat inzwischen wirklich sehr viele Branchen erreicht. Und es spiegelt sich auch wieder in einer neuen Untersuchung der Bertelsmann Stiftung. Die hat nämlich wieder Unternehmen gefragt, ob sie ja im Moment zu wenige Fachkräfte haben. Und eine große Mehrheit hat geantwortet, ja, wir haben Engpässe. Verena von Kaltz aus unserem Team, du hast dich mal ein bisschen eingegraben heute in dieses Thema. Ist der Fachkräftemangel denn mehr geworden?
Ja, also von den 7500 befragten Entscheiderinnen und Entscheidern, die in Unternehmen mit mehr als 10 Mitarbeitenden tätig sind und die befragt worden sind für diese Studie, haben 2/3 gesagt, dass es bei ihnen Engpässe gibt an Fachkräften im Unternehmen. Vor einem Jahr hatte eine solche Befragung noch ergeben, dass bei gut der Hälfte der Unternehmen Fachkräftemangel ein Thema ist. Also die Situation hat sich anscheinend verschärft und zwar vor allem bei den Jobs, für die es eine abgeschlossene Berufsausbildung braucht. Da herrscht der stärkste Mangel an Fachkräften. Und dieser Engpass ist seit dem letzten Jahr, wie gesagt, gestiegen. Mhm. Bei Jobs, für die ein Uni- oder ein Fachhochschulabschluss nötig ist, da finden sich schon eher Leute. Da sind die Engpässe nicht so krass. Und da hat sich auch tatsächlich seit dem letzten Jahr eigentlich nicht was verändert.
Aber woran liegt das denn? Also wir sind ein Land mit doch verhältnismäßig vielen Einwohnerinnen und Einwohnern, 82 Millionen roundabout. Warum ist es schwierig, diese Stellen zu besetzen?
Also es ist jetzt einfach schon spürbar, dass es weniger junge Menschen gibt, die in den Arbeitsmarkt eintreten, als Jobs, die vorhanden sind, die ja geschaffen wurden, auch für mehr Menschen, die im Arbeitsmarkt vorhanden sind. Stichwort demografischer Wandel.
Ja.
Das wird natürlich noch zunehmen, wissen wir alle, weil in den nächsten 10 bis 20 Jahren viele Menschen aus den sogenannten geburtenstarken Jahrgängen in Rente gehen, wie mir Arbeitsmarktforscher Martin Ehlert vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung erzählt hat.
Deswegen ist es auch kein Wunder, dass alle Expertinnen und Experten auf dem Gebiet seit Jahren sagen, dass eigentlich eine Zuwanderungspolitik, die eben auf Fachkräfte zielt, absolut geboten ist, um diese Lücken auszugleichen.
Also da tut sich Deutschland aber immer noch schwer mit, sagt Martin Ehlert. Auch wenn es seit kurzem einige Erleichterungen gibt, ausländische Fachkräfte einzustellen. Und auch die Studie der Bertelsmann Stiftung hat gezeigt, dass nur ein Sechstel der Unternehmen darauf setzt, Fachleute aus dem Ausland zu rekrutieren.
Woran liegt das?
Also die Sorge scheint vor allem zu sein, dass es sprachliche Verständigungsprobleme geben könnte und man die Qualifikation der BewerberInnen nicht einschätzen kann mit ausländischen Abschlüssen. Zu dem Problem, dass es durch den demografischen Wandel weniger Menschen gibt, um freie Arbeitsplätze zu besetzen. Da kommt aber noch ein weiterer Faktor, nämlich die Art der Ausbildung hier bei uns. Die hat inzwischen eine ziemliche akademische Schlagseite.
Viel mehr Leute gehen zur Uni heutzutage und das sind dann natürlich eher Jobs, zum Beispiel Lkw-Fahrer, die dann eher nicht mehr so weit oben auf der Liste stehen von den Leuten, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintreten.
Ja, und das passt natürlich auch irgendwie dazu, dass derzeit vor allem Menschen mit abgeschlossener Berufsausbildung fehlen.
Aber was bedeutet dann das dann im Umkehrschluss? Wir haben zu viele Überqualifizierte, oder wie?
Nein, so kann man es auch nicht sagen, denn wie gesagt, auch Menschen mit akademischer Ausbildung sind gefragt. Da gibt es Engpässe, vor allem im IT-Bereich und in anderen technischen Berufen. Denn durch den technologischen Wandel der Gesellschaft fallen auch einfach viele alte Jobs weg. Es entstehen neue, gerade in der digitalisierten, automatisierten Welt, für die Fachkräfte gesucht werden. Wir haben heute hier bei Deutschlandfunk Nova schon drüber gesprochen, welche Jobs künftig wahrscheinlich gefragt sein werden. Zum Beispiel technische Servicekräfte, die Windkraftanlagen reparieren und warten können.
Ja, okay.
Dafür braucht es dann auch ein Studium oder eine Ausbildung in Elektrotechnik und eine Weiterbildung zur Elektrofachkraft. Arbeitsmarktforscher Martin Ehlert sagt auch, dass wir in Deutschland immer noch ziemlich starr sind, auch im Vergleich zu anderen Ländern, was Berufswechsel angeht.
Und was ist der Grund dafür?
Weil die Idee anscheinend immer noch vorherrscht, dass wir einen Job ein Leben lang machen werden. Umschulungen auf andere Jobs sind dementsprechend nicht so, ich sag mal, smooth eingepasst in den normalen Lebenslauf.
Man muss dann wieder eine neue Ausbildung anfangen. Es gibt wenig finanzielle Unterstützung, die solche Umschulungen mitten im Erwerbsleben unterstützen. Und somit haben wir dann eben auch wenig Leute, die von einem Beruf zum anderen wechseln.
Und das, so meint Martin Ehler, das müsse anders werden. Zum Beispiel, indem solche Umschulungen im Berufsleben finanziell unterstützt werden von der Politik und auch einfach nicht so lange dauern, also sondern das bestehende berufliche Know-how irgendwie angerechnet wird und sich dadurch so eine Umschulung, Ausbildung auch verkürzt.
Was lässt sich tun gegen den Fachkräftemangel, der jetzt schon da ist und der sich eben in den nächsten Jahrzehnten durch den demografischen Wandel weiter verstärken wird? Danke, Verena von Keitz, für die Infos.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ihr habt ja schon gehört, in dieser Woche im modernen Fünfkampf soll es keinen Reitsport mehr geben. Allerdings erst nach den Olympischen Spielen in Paris 2024. Und ein Grund dafür war, wie eins der Pferde bei Olympia in Tokio in diesem Jahr behandelt worden ist. Vielleicht ist der moderne Fünfkampf ja gar nicht so modern, wie er vorgibt zu sein. Was ist denn eigentlich die Idee dahinter und wie könnte ein wirklich moderner Fünfkampf aussehen? Rebecca Endler mit ein paar Ideen.
Es war einmal ein Soldat, Typ Bruce Willis in Stirb langsam. Bloß nicht in den 1990ern, sondern eher so 1890. Dessen Pferd wurde von Feinden abgeschlachtet. Er suchte sich ein neues, kämpfte mit dem Degen, schoss sich dann mit einer Pistole quer durch die Gegner einen Pfad, schwamm durch einen Fluss und brachte sich dann querfeldein in Sicherheit. Klingt actionreich und klingt auch völlig frei erfunden. Wahrscheinlich ist es das auch, aber das ist die Geschichte, die der Baron de Courbetin, Erfinder des modernen Fünfkampfs, als Inspiration nannte. Ziel sei es, Achtung Anführungszeichen, den idealen Athleten zu erschaffen.
Und zuerst mal muss man natürlich sagen, gerade im deutschsprachigen Raum, wenn man hört, es geht darum, den perfekten Menschen, den perfekten Soldaten zu machen, dann sollte man ja grundsätzlich mal ein bisschen nervös werden und sagen, das ist vielleicht keine gute Idee.
Ja, absolut. Allerdings war das damals, Anfang des 20. Jahrhunderts, noch nicht
ganz so belastet. Der Mann, der da meine Gedanken liest, heißt Tristan Hawkes.
Und ich bin in diesem ominösen Feld der Trend- und Zukunftsforschung beim sogenannten Zukunftsinstitut tätig.
Zurück zum französischen Baron de Courbetin, der gewissermaßen die Olympischen Spiele in der Moderne wiederbelebt hat. Für den Fünfkampf wollte er Volkssportdisziplinen wie Laufen und Schwimmen, denen ja zumindest theoretisch alle nachgehen könnten, noch mit Aktivitäten der High Society mischen, also Reiten, Schießen und Fechten.
Und gerade so ein elitärer Sport, der eben Reiten, Schießen und Fechten, ja, zum Thema elitär drin hat, das sorgt natürlich zu einer Überforderung, wo man sagt, okay, das kriege ich niemals hin, die sind so gut darin, da fange ich erst gar nicht an.
Hawkes sieht, wie viele andere auch, den Sinn und die Zukunft des Sports darin, dass er uns bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Zivilisationskrankheiten entstehen, weil wir uns zu wenig bewegen. Mehr Sport treiben ist eine Lösung.
Aber im absoluten Spitzensport wirkt es dann immer für den normalen Menschen, der sich vielleicht langsam wieder in Bewegung setzen sollte, einfach unantastbar, unangreifbar.
Auch wenn es die Idee des Erfinders des modernen Fünfkampfes war, Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten im Sport zusammenzubringen, indem er Volks- und Elitensport kombinierte, bewirkt hat es das Gegenteil. Die Hemmschwelle ist riesig. Mit dieser Kriegsgeschichte im Hinterkopf ist es auch nicht ganz verwunderlich, dass es dann anfangs auch nur Polizisten und Soldaten waren, Gender nicht nötig, die den Sport wettkampfmäßig betrieben haben. Erst seit genau 40 Jahren dürfen Frauen überhaupt auch modernen Fünfkampf betreiben.
Die Überlegung, wie man das eben breitenfähiger macht, ist es natürlich irgendwie aus dieser elitären Nische da rauszuziehen, in der das sitzt. Es ist ja eigentlich auch ein total tolles Konzept, so eine Mischung aus Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Konzentration und so weiter zu haben. Nur wie man das modern und fit macht.
Okay, Pferde sind nach 2024 gestrichen. Und seit kurzem wird auch beim Fünfkampf statt mit altbackenen Luftpistolen mit super progressiven Laserpistolen geschossen. Möglich wäre es ja auch, Teile komplett im E-Sport anzusiedeln.
Obgleich E-Sport natürlich nicht unbedingt jetzt Sport im Bewegungssinne ist, aber Konzentration braucht das sehr wohl und das ist ja auch ein Teil des Fünfkampfs.
Stimmt. Ganzheitlich bewegt wird sich beim E-Sport nicht. Fortnite könnte aber Schießen ersetzen. Oder Tetris statt Fechten. Und dann noch auf jeden Fall statt Reiten Hobbyhorsing. Also mit Steckenpferdchen durch Hürdenparcours galoppieren. Garantiert für alle erschwinglich, ohne hohe Anschaffungskosten und ganz ohne Anflug von Standesdünkel. Ich bin mir sicher, wenn sich erstmal Hobbyhorsing im postmodernen Fünfkampf durchgesetzt hat, dann ist bestimmt auch eine geschlechterdiverse Staffel kein Problem mehr. Das ist nämlich ein Erneuerungswunsch, der bis heute konsequent abgelehnt wird. Aber nein, Sport ist ja nicht politisch.
Natürlich ist Sport politisch. Das war es seit eh und je und wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Das ist, glaube ich, eher nur eine faule Ausrede, sich nicht damit auseinandersetzen zu müssen und das nicht zu reflektieren.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.